Jetzt beschäftigen wir uns mit der Anatomie und auch ein bisschen Physiologie der Niere. Ihr könnt auch zwischendurch auf die Stopptaste drücken und selber überlegen. Ich werde euch da einen kleinen Hinweis geben. Ja, die Nieren sind natürlich sehr prüfungsrelevant und ihr solltet auch hier wie bei den anderen Organsystemen euch immer einen Überblick über die Anatomie verschaffen und diese eben auch in der Prüfung frei erzählen können und auch immer die Aufgaben der Niere zusammenfassend beschreiben. Da fangen wir mit an. Die Nieren, auch Rens genannt, sind circa 11 cm lang, 7 cm breit und 4 cm dick. Da ist der Merkspruch 4711, auch wenn es nicht natürlich ganz genau hinkommt. Aber darum geht es gar nicht. Das Gewicht einer Niere liegt ungefähr bei 150 Gramm. Die Nieren sind bohnenförmig und am konkaven medialen Rand liegt die Nierenbucht, auch Nierenhilus genannt. Dort treten die Nierenarterie, auch Arteria renalis genannt, ein und die Nierenvene, Vena renalis, sowie die Harnleiter aus. Wo liegen denn die Nieren? Überleg einmal selbst und drück auf die Stopptaste, wenn du etwas länger brauchst. Ja, die Nieren liegen seitlich der Wirbelsäule unter dem Zwerchfell. Dorsal des Bauchfells im Retroperitonealraum. Ungefähr zwischen der 11. Brustwirbel, dem 11. Brustwirbel und dem 2. Lendenwirbel. Und denk daran, die rechte Niere liegt wegen der darüber liegenden Leber etwas tiefer. Die unteren Nierenpole liegen etwa 3 Finger oberhalb des Darmbeinkamms. Die Nieren werden durch ihre Blutgefäße und die Fettkapsel in ihrer Lage gehalten. Kommen wir zu den Aufgaben der Niere. Hier kannst du wieder auf die Stopptaste drücken. Zusammenfassend die Aufgaben der Niere. Einmal, ganz wichtig, die Ausscheidung der harnpflichtigen Substanzen. Die müsst ihr aufzählen können und auch wissen, warum sie entstehen. Harnpflichtig deswegen, sie entstehen also physiologisch und müssen dringend über die Nieren ausgeschieden werden. Welche waren das nochmal? Harnstoff, Harnsäure und Kreatinin. Der Harnstoff entsteht physiologisch beim Abbau von Ammoniak und Ammoniak selber wäre ein Zell- und Nervengift und wird also von der Leber zu Harnstoff umgewandelt und von den Nieren ausgeschieden. Ammoniak entsteht beim Eiweißstoffwechsel. Das zweite Produkt, was automatisch in unserem Stoffwechsel entsteht, ist Harnsäure. Das ist das Abbauprodukt der Purine. Purine kommen in allen Zellkernen vor. Kreatinin ist das Abbauprodukt des Muskelstoffwechsels. Welche Aufgaben haben die Nieren noch? Ganz klar, allgemein auch nochmal gesprochen, Entgiftung. Also nicht nur die harnpflichtigen Substanzen, sondern auch andere wasserlösliche Stoffe. Denn nur die wasserlöslichen können natürlich über die Niere ausgeschieden werden. Das sind vor allem Medikamente und Umweltgifte. Aber es gibt noch mehr Aufgaben, die die Niere hat. Sie reguliert den Wasserhaushalt. Sie reguliert auch den Elektrolytehaushalt mit. Sie reguliert auch Säure- und Basenhaushalt. Und dass hier immer ein Gleichgewicht herrscht. Ja, der andere wichtige Bereich im Körper ist die Lunge. Bildung des Hormons Erythropoietin und des Enzyms Renin. Und die Nieren wirken auch bei der Umwandlung von Vitamin D. Und zwar ist das der dritte Schritt, also von Vitamin D2 zu Vitamin D3. Wir können bei der Anatomie aber natürlich unterscheiden zwischen dem makroskopischen Aufbau und dem mikroskopischen. Makroskopisch können wir die Strukturen erkennen, einmal in das Nierenbecken, Pelvis renalis genannt, dann das Nierenmark, Medulla renalis und außen die Nierenrinde, Cortex renalis. Ein paar Worte zum Nierenmark. Sieht streifig aus, besteht aus ca. 10 Markpyramiden mit parallel verlaufenden Kanälen. Die Spitzen dieser Pyramiden, auch Nierenpapillen genannt, ragen in die Nierenkelche hinein. Hier fließt der Harn über Öffnungen der Papillengänge vom Röhrensystem der Nieren in die Kelche des Nierenbeckens. Ja, und das Nierenbecken wiederum ist ungefähr auf der Höhe des 1. und 2. Lendenwirbels und entsteht dann eben durch den Zusammenschluss der Nierenkelche. Das Nierenbecken ist ein bindegewebiger Sack, besteht aus Übergangsepithel, kann sich also auch ausdehnen. Außerdem befinden sich ja auch Muskelfasern, das heißt, das Nierenbecken ist auch zur Kontraktion fähig. Ja, und im Nierenbecken, das wisst ihr sicherlich, sammelt sich dann der Urin. Die Nierenrinde ist die Außenschicht und ist von einer bindegewebigen Kapsel überzogen. Mikroskopisch solltet ihr auf jeden Fall wissen, dass die kleinste funktionelle Einheit der Nieren das Nephron ist. Es befindet sich in Rinde und Mark und wir haben ca. 1 Million pro Niere davon. Es gibt kurze und lange Nephrone. Ein Nephron besteht aus einem Nierenkörperchen und dem dazugehörigen Harnkanälchen, die den Tubulusapparat bilden. Diese Nierenkörperchen, auch mal Figi-Körperchen genannt, liegen im Bereich der Nierenrinde und die zuleitenden Gefäße, die Vas-Afferenz und ableitenden Gefäße, Vas-Efferenz, haben dazwischen noch das Kapillarknäuel, Glomerulum genannt. Dann müsst ihr noch die Baumannsche Kapsel wissen, die das Glomerulum umgibt. Und das ist eine doppelwandige Kapsel. Das heißt, zwischen diesen beiden Kapseln ist noch ein Raum. Kommen wir später noch zu. Der Tubulusapparat, also die Harnkanälchen, liegen im Bereich der Nierenrinde und auch ein bisschen im Nierenmark. Am Harnpol geht das äußere Blatt der Baumannschen Kapsel in den Tubulusapparat über. Ihr müsst beim Tubulusapparat drei verschiedene Bereiche unterscheiden. Einmal den proximalen Tubulus. Er liegt im Rindenbereich und ist anfangs stark gewunden. Dann zieht ein gerade verlaufender Teil bis ins Nierenmark. Und dieser proximale Tubulus wird von einem Kapillargeflecht umschlungen. Dann entmündet sozusagen dieser proximale Tubulus in die Henle-Schleife. Sie liegt im Nierenmark, verläuft bogenförmig und steigt dann wieder aufwärts. Im aufsteigenden Ast verbreitert sich dann die Henle-Schleife wieder. Und hier sind wir dann im distalen Tubulus. Und dieser verläuft dann wieder in Richtung Nierenkörperchen. Am Ende sind die Sammelrohre. Die Sammelrohre der einzelnen Nephrone vereinigen sich dann wieder immer zu großlumigeren Bereichen und verlaufen zur Nierenpapille des betreffenden Markpyramidensystems. Die Blutversorgung der Nieren sind ganz speziell. Nierenarterien sind nämlich Endarterien. Die Nierendurchblutung erfüllt zwei Funktionen. Die Blutversorgung der Nieren natürlich, aber auch die Produktion des Harns, weil hier wird ja die Flüssigkeit abgepresst aus dem Blutsystem. Rechte bzw. linke Arteria renalis betreten also am Nierenhilus die Niere oder treten in die Niere ein. Und da müsst ihr jetzt die einzelnen Abschnitte kennen. Die Arteria interlobaris, ja, auch Zwischenlappenarterie genannt, ziehen zur Basis der Markpyramiden. Die Arteria arcuata kommt als nächstes, auch Bogenarterie auf der Höhe der Pyramidenbasis. Arteria interlobularis, Läppchenarterien, haben kleine Abzweigungsgefäße im Bereich der Rinde. Danach folgt die Vas afferens, das sind die zuleitenden Arteriolen, die zu den Nierenkörperchen führen. Dann die Nierenkapillare, das sind die Glomerulus-Schlingen. Und am Ende die Vas efferens, die ableitenden Arterien. Achtung, es handelt sich hier immer noch um arterielles Blut. Ein zweites Kapillarnetz umgibt die Röhrensysteme der Nieren und die sind dann venös. Das venöse Blut sammelt sich und mündet am Hilus in die Vena renalis, die dann über die untere Hohlvene zum Herzen führt. Guckt euch das natürlich am besten auch nochmal, wenn ihr jetzt nicht ganz folgen könnt, in einem Anatomiebuch an. Wie erfolgt denn die Harnproduktion dann ganz genau im Glomerulum? Stopptaste drücken und versuchen, sich selbst zu erklären. Im Glomerulum wird aus dem Blut mittels Filtration der Primärharn gebildet. Als Filtermembran dient das innere Blatt der Baumannschen Kapsel. Diese lässt nur Wasser und wasserlösliche und kleinmolekulare Teilchen durch. Vor allen Dingen dürfen die wertvollen Albumine, das sind aber auch die größten Eiweiße im Körper, die auch die größte Menge ausmachen, die können normalerweise eben physiologisch nicht passieren. Also die großen Eiweiße und Blutkörperchen werden zurückgehalten. Der Primärhahn wird in der Baumann-Kapsel aufgefangen und an das Tubulussystem weitergeleitet. Filtriert wird hauptsächlich Wasser, die wertvollen Elektrolyte, natürlich Harnstoff, Harnsäure, Kreatinin, Abbauprodukte und auch Nährstoffe. Aber natürlich ist es ganz wichtig, dass die Elektrolyte nur zu einem geringen Teil verloren gehen. Die werden dann wieder im Tubulussystem zurückresorbiert. Denn hier findet die Aufbereitung des Primärhahns statt. Also Schadstoffe verbleiben im Tubulussystem, Nährstoffe und auch Wasser werden rückresorbiert. So entsteht der Sekundärhahn bzw. Endhahn. Neben der Resorption, also Rückgewinnung, kommt es auch zu einer Sekretion, also Abgabe im Tubulussystem, nämlich Medikamente und auch Elektrolyte oder Harnsäure. Die Sekretions- und Resorptionsvorgänge erfolgen mittels aktiver und passiver Transportprozesse und auch hormoneller Steuerung. Also im proximalen Tubulus werden 70-95% des Primärhahns wieder rückresorbiert. Dazu zählen aber auch die Elektrolyte, wie zum Beispiel Calcium, Natrium, Kalium, Bicarbonat, Glucose. Ja, ist ein wichtiger Nährstoff für unsere Mitochondrien. Aber hier denkt daran, es gibt die Nierenschwelle. Ja, es wird also nicht alle Glucose zurückgewonnen. Wenn wir sehr viel Süßigkeiten essen, dann wird auch Glucose ausgeschieden. Und denkt daran, beim Diabetiker finden wir dann auch oftmals Glucose im Urin. Das hängt aber mit der Nierenschwelle zusammen. Die liegt ungefähr bei 180 Milligramm pro Deziliter. Es gibt auch Menschen schon bei 160 Milligramm pro Deziliter. Nur das wird zurückresorbiert, der Rest wird dann eben ausgeschieden und kann im Urin nachgewiesen werden. Es werden auch ein paar Aminosäuren ausgeschieden, aber nur ganz begrenzt. In der Henle-Schleife wird mittels Osmose weiter Wasser rückresorbiert. Sonst würden wir ja vertrocknen, wenn wir so viel Flüssigkeit verlieren. Im distalen Tubulus erfolgt dann die Feineinstellung des Wasser- und Elektrolythaushaltes. Und in den Sammelrohren, wie das Wort schon sagt, wird der Sekundärhahn gesammelt und gelangt so in das Nierenbecken. Nun kommen wir noch zu hormonellen Produktionsstätten der Nieren und auch zur Regulation des Blutdrucks. Im juxtaglomerulären Apparat befinden sich die Makuladenserzellen, die messen den Natriumspiegel und passen die Glomeruldurchblutung an. Im juxtaglomerulären Apparat sind auch Zellen, die das Enzym Renin bilden. Da kommen wir gleich zu, was Renin macht. Und wichtig ist auch zu wissen, dass in den Nieren Erythropoietin gebildet wird, kurz EPO abgekürzt. Es ist ein Glukoproteinhormon, was zu 90% in den Nieren gebildet wird und ja auch ganz wichtig bei der Erythrozytenbildung ist. Dann ist noch zu nennen, dass Adiuretin, ADH abgekürzt, das antidiuretische Hormon. Es wird im Hypothalamus gebildet und erhöht die Durchlässigkeit der tubulären Membran und bewirkt so die Wasserrückresorption und verringert so die Harnmenge. Bei Kleinkindern ist oft noch zu wenig Adiuretin vorhanden und eigentlich wird Adiuretin gerade zur Nacht mehr ausgeschüttet, damit wir eben nachts nicht so oft auf die Toilette müssen und das klappt bei den Kindern noch nicht, deswegen haben die dann oft noch eine Windel an. Und auch wenn wir Alkohol trinken, hemmt das die ADH-Sekretion. Daher haben wir auch hier vermehrtes Wasserlassen. Dann zu nennen ist noch das Aldosteron, es wird in der Nebennierenrinde gebildet und fördert die Wasser- und Natriumrückresorption. Und das gucken wir uns jetzt mal genauer an, warum das wichtig ist und wie das eigentlich gesteuert wird. Denn ihr müsst den Renin-Angiotensin-Aldosteron-Mechanismus beschreiben können. Er ist nämlich wichtig, damit der Blutdruck aufrechterhalten wird in gewissen Bahnen, denn die Niere braucht einen systolischen Blutdruck zwischen 80 Milligramm Millimeter Hg und 180 Millimeter Hg, damit sie ihre so wichtige Filterfunktion aufrechterhalten kann. Und nur in diesen Bahnen kann sie eben filtern. Und da kommt jetzt das Renin-Angiotensin-Aldosteron-System zum Einsatz. Und zwar wird durch das Enzym Renin aus dem juxtaglomerulären Apparat eine Kaskade aktiviert, wenn der Blutdruck zu gering ist. Dies reagiert mit dem Angiotensinogen, das ist ein Protein aus der Leber, welches ständig synthetisiert wird, zu Angiotensin 1. Angiotensin 1 reagiert mit ACE, ebenfalls aus der Lunge, das nennt sich auch Angiotensin-Converting-Enzym, zu Angiotensin 2. Was bewirkt das Angiotensin 2? Es bewirkt eine Vasokonstriktion und eine Ausschüttung von Aldosteron aus den Nebennierenrinden. Das Aldosteron bewirkt eine Blutdruckerhöhung durch Wasser- und Natriumrückresorption im Tubulusapparat. So kann die Niere also dafür sorgen, dass der Blutdruck wieder steigt und die Filterfunktion aufrechterhalten werden kann. So, ihr Lieben, am besten macht ihr euch bei solchen Regelkreisen eine kleine Zeichnung, hängt ihr euch irgendwo an die Wand, sodass ihr da immer wieder drauf schauen könnt. Das hilft einfach auch visuell, solche Abläufe leichter zu lernen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, freue ich mich wie immer über eine 5-Sterne-Bewertung und schreibt mir auch gerne in die Kommentare, welche Themen ihr euch wünscht. Versuche da auch immer, eure Wünsche zu berücksichtigen und freue mich, wenn ihr meinen Podcast auch weiterhin besucht und wünsche euch allen viel Erfolg bei euren Ausbildungen, bei der Prüfung. Eure Diane Ellinghaus.